Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich heute hier im Gottesdienst. Heute werden wir der Orgel begleitet von der Kanna Sirneva. Sie ist als Vertretung für Niki heute hier. Und wir kennen sie, sie war letztes Jahr schon mal hier bei uns. Merci für Mohanna und willkommen hier bei uns. Wir wollen heute weitermachen mit der Predigreihe zum Vater Unser. Wir kommen heute zu dem Abschnitt: Geheiligt werde dein Name. Und ich freue mich, mit euch noch ein bisschen genauer anzuschauen, was ist denn der Name Gottes? Warum braucht Gott einen Namen? Und wie kann man etwas, was sowieso schon heilig ist, auch noch heiligen? Ich möchte noch mit uns beten zum Anfang. Wir bitten dich, Vater, um deine Gegenwart, jetzt, um wir hier in deinem Namen versammelt sind. Bitte dich um dein Reden, durch Musik und durch dein Wort, durch die Lieder. Gib uns offene Herzen, die in der Lage sind, deine leisliche Stimme zu hören, Herr. Danke dir, dass du jedes hier siehst und liebst und weißt, was ich jetzt gerade stehe. Amen.
Ich lese aus dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, am Anfang des 6. Kapitels. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als El Shaddai. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israel gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen, und ich habe an meinen Bund gedacht. Darum sage zu den Söhnen Israel: Ich bin Jahwe, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, Jahwe, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeitern der Ägypter hinweg. Der zweite Text steht im ersten Kapitel des Lukasevangeliums, der Lobpreis Marias. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.
Wenn die Israeliten fragen, wie heißt dieser Gott, was soll ich dann sagen? Die Frage hat der Mose am brennenden Dornbusch gestellt. Gott ist ihm dort begegnet und hat ihm den Auftrag gegeben, das Volk Israel aus Ägypten rauszuholen. Und der Mose fragt: Welchen Namen soll ich den Israeliten nennen? Und warum ist dieser Name denn so wichtig? Warum ist es so entscheidend, wie der Gott heißt? Ein Grund dafür liegt im hebräischen Wort für Name. Das hebräische Wort Name heißt Shem und bedeutet auch Ruf oder Ruhm. Und der Name ist im hebräischen Kontext mehr als einfach nur ein Unterscheidungs- oder ein Erkennungsmerkmal, sondern der Name beschreibt auch eine Person. Der Name beschreibt bestimmte Eigenschaften, bestimmte Charakterzüge. Er beschreibt den Status von einer Person in der Gesellschaft oder vor Gott. Und darum hat der Name viel eine grössere Bedeutung, als es in unserem Kulturkreis üblich ist. Es gibt in der Bibel auch viele Fälle, wo Personen den Namen wechseln müssen. Weil sich ihr Status ändert, oder weil sie eine neue Aufgabe bekommen. So wird aus dem Abraham der Abraham. Aus der Sarai wird Zara. Und der Jakob, der Enkel von Abraham, bekommt den Namen Israel. Alle diese Personen sind ihrem Status erhoben worden. Vom Abraham zum Vater der Völker, das bedeutet Abraham. Es gibt aber das Umgekehrte. Eine Degradierung, könnte man sagen, durch einen Namen. Das findet sich zum Beispiel im Buch Ruth, wo sich Nomi nicht mehr Nomi nennen will, sondern Mara. Mara heisst bitter. Und ihr Name soll versinnbildlichen, wie bitter dass es ihr ergangen ist in ihrem Leben. Der Name hat also eine viel grössere Bedeutung und sagt mehr über die Person aus, als wir das vielleicht gewohnt sind. Und wenn jetzt der Mose fragt, Gott, welchen Namen hast du? Dann steckt mehr dahinter, als einfach nur der Wunsch vom Menschen, alles einzuordnen. In dieser Frage schwingt auch mit, wie bist denn du? Wer bist du? Und was bist du? Auffallend ist, dass Gott sich jahrhundertelang keinen Namen gegeben hat. Wenn wir in die Heilsgeschichte ein bisschen zurückschauen, dann sehen wir, dass er sich beim Abraham, respektive beim Abraham, nicht mit Namen vorgestellt hat. Beim Abraham hat er sich als El Shaddai, als der Allmächtige, so könnte man es übersetzen, vorgestellt. Und der Abraham hat auch gewusst, dass er El Elyon heisst, der höchste Gott. Manche erinnern sich noch an die Predigt zum Hebräerbrief rund um die Geschichte von Melchisedek. Der Abraham hat also sein Glauben darauf gebaut, dass er ohne Namen von diesem Gott leben musste. Der Enkel von Abraham, der Jakob, hatte eine Begegnung mit Gott gehabt, wo er zurückgekommen aus der Fremde und wo die Konfrontation mit seinem Zwillingsbruder Esau kurz bevor ist gestanden. Und man hat nicht gewusst, gibt es eine Versöhnung oder gibt es einen Rachefeldzug. Und in der Nacht vorher hat er am Fluss Jabok eine Begegnung mit dem Engel des Herrn. Und er kämpft mit dem Engel. Und am Schluss fragt er ihn, wie ist dein Name? Aber der Jakob möchte wissen, wie heißt denn der Gott? Aber der Engel des Herrn sagt, wieso fragst du nach meinem Namen? Und verweigert die Antwort. Aber er segnet den Jakob trotzdem. Und erst 400 Jahre später, nachdem die Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob in Ägypten dient haben als Sklaven, erst dann kommt Gott wieder und sagt, wie er heisst. Und es stellt sich die Frage, warum Gott seinen Namen so lange verheimlichen? Wieso macht er ein Geheimnis daraus, wie er heisst? Und es gibt eine schöne Hypothese, die ich mit euch möchte teilen. Und zwar basiert die auf der Annahme, dass der Terach, der Vater von Abraham, ein Götzenanbeter war. Das ist sehr naheliegend und das war damals normal. So damit ist auch der Abraham als Götzenanbeter erzogen worden. Auch sein Sohn, der Isaac, und auch seine Nachkommen haben noch Götzenbilder besessen. Das sieht man zum Beispiel, als der Jakob vom Laban flüchtet, klauen seine Frauen, Töchter vom Laban, Götzenstatue bei ihrem Vater. Also der Götzenglaube ist unter den Stammvätern noch sehr stark vertreten. Und im damaligen Götzenkult war es so, jeder Götz hatte einen Namen gehabt, mindestens einen, manche mehrere. Und da war die Logik die, je mehr Namen du von deinem Gott weisst und je mehr Namen du in einer Reihe von diesem Gott kannst nennen, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf dich erhört. Wir können sagen, die Logik ist die, je häufiger du diesen Gott anschreibst, desto wahrscheinlicher ist es, dass eines von deinen Gebeten ankommt. Und wenn diese Logik natürlich in diesen Leuten innen ist, dann wird Gott dem entgegenwirken, dann wird sich eben gerade kein Namen gibt. Weil er sie wegbringen von diesem Götzenglauben und ihnen darum den Namen verheimlicht, damit sie nicht zurückfallen in die alten Denkmuster. Ich finde die Hypothese interessant und durchaus plausibel. Und es zeigt uns, wie Gott sich diesen Menschen offenbart hat und Rücksicht hat genommen auf ihre Kultur und auf ihr Denken. Und ich denke, könnt ihr dadurch auch erkennen, wie Gott den Menschen begegnen will. Nämlich auf eine Art und Weise, wie sie ihn verstehen und dass es nicht passiert, dass sie von kulturellen Eigenheiten in die Irre geführt werden. An Mose ist das alles aber zu wenig. Er fragt, welchen Namen hätte soll ich sagen? Und Gott offenbart seinen Namen. Und er sagt dort, ich bin der ich bin. Ich kann es auch übersetzen mit, ich bin der, der ich sein werde. Wir haben das im Hebräischkurs durchgecatcht und am Schluss haben wir alle Kopfweh gehabt, dass es genau so heisst. Es bleibt geheimnisvoll. Abgeleitet aus dem ich bin, der ich bin, hat sich das sogenannte Tetragramm. Ich habe das hier mitgebracht. Es hat auf Deutsch geschrieben. In Hebräisch heisst es J-H-W-H. Und im Hebräischen werden nur Konsonanten geschrieben und keine Vokale. Also A, E, I, O, U, das schreibt man nicht, weil man weiss, wo es vorkommt. Oder eben auch nicht. Auf jeden Fall hat sich der Gottesname hier etabliert. Aber den Juden war der Name so heilig gewesen, dass sie ihn nicht ausgesprochen haben. Und darum haben sie vergessen, welche Vokale dass man hätte einsetzen wollen. Und es ist interessant, die Menschen haben sich gesehen nach einem Namen für Gott und dann sprechen sie ihn so lange nicht aus, bis sie vergessen haben, wie das eigentlich würde gehen. Warum das? Es gibt unterschiedliche Theorien. Die plausibelste finden wir in den 10 Geboten. Dort lesen wir, du sollst den Namen Jahwe, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und im alten Judentum war jetzt die Angst, dass man den Namen könnte missbrauchen könnte, wenn man ihn ausspricht. Und die einfachste Art, um zu vermeiden, dass man ihn missbraucht, ist dann, wenn man ihn gar nicht ausspricht. Und darum lesen die Juden noch heute, wenn sie aus der Tora vorlesen, und es kommt das Tetragramm, dort lesen sie nicht Jahwe, sondern sie sagen Hashem. Und Hashem bedeutet der Name. Andere sagen Adonai, das heisst der Herr. Und andere sagen Elohim, das bedeutet einfach Gott. Und so meiden sie den Gottesnamen. Und das haben sie jahrhundertelang so konsequent gemacht, dass man vergessen hat, welche Vokale das hier eigentlich kommt. Und man nicht mehr weiss, wie man den Namen jetzt eigentlich würde aussprechen, dass es richtig ist. In der heutigen Forschung gehen wir davon aus, dass man Jahwe sagt, also J-A-W-E, Jahwe. Wir vermuten, dass die Samariter, das sind die, die die Juden nicht so gerne hatten damals, den Namen so ausgesprochen haben. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, so auszusprechen, die sehr verbreitet ist, das wäre Jehova. Diese Vokalisierung ist aber ganz sicher falsch. Obwohl es heute Sekten gibt, die sich ja schon so nennt. Aber die Vokale, die kommen vom falschen Ort. Das kann man ziemlich sicher sagen. Darum spreche ich den Namen Jahwe aus. Im Bewusstsein, dass ich damit jüdische Menschen ihrer, ja, vielleicht könnte ich riskieren. Aber ich bin nicht Jude, darum muss ich mich auch nicht das Gesetz von Mose halten. Sie meiden den Namen Gottes. Sie sprechen ihn nicht aus, aus der Angst, ihn zu missbrauchen. Ich denke, das geht am eigentlichen Sinn von diesem Gebot vorbei. Denn man kann auch Hashem oder Adonai oder Elohim missbrauchen. Denn Missbrauch meint ja nicht, dass man es aus Versehen mal ausspricht, so à la Gott sei Dank oder Herr Gott. Oder wir haben ja in unserer Sprache ein paar interessante Ausdrücke, die Gottes Namen dann vorkommen, die wir manchmal nicht nur im loblichen Kontext brauchen. Und wenn man die meiden, ist das auch nicht unbedingt verkehrt. Aber man erfüllt damit nicht das Gebot. Denn Missbrauch meint, dass man die Autorität, die in diesem Namen steckt, für egoistische Ziele benutzt. Und das wird bis heute gemacht. Es gibt immer wieder Leute, die Gott, den Namen Gottes, für politische Zwecke missbrauchen. Etwas vom Prominentesten hier dürfte das folgende Zitat sein. Wenn ihr den Feind angreift und bekämpft, werden alle vom Heer Gottes dies eine rufen, Gott will es. Latinisch Deus vult ist der Slogan geworden von gewissen Ritterorten. Das Zitat stammt von Papst Urban II., der die Massen zum ersten Kreuzzug mobilisiert hat. Er hat den Namen Gottes missbraucht, um das Heer vom Westen nach Osten zu lenken. Aber es gibt auch heute politische Persönlichkeiten, die sich gerne mit der Bibel in der Hand präsentieren und bei den Christen auf Stimmen fangen. Obwohl ihre Politik sehr wenig mit dem zu tun hat, was das Evangelium nachher wirklich beinhaltet. Politische Zwecke sind das eine. Anders kann man den Gottes Namen auch missbrauchen, um sich zu bereichern. Dann könnt ihr euch das sicher gut selber ausmalen, wie man das könnte machen. Man kann den Gottes Namen missbrauchen, um Freunde oder auf einen Partner Druck auszuüben. So à la Gott will es oder Gott hat gesagt. Ein bisschen weniger konfrontativ ist, wenn man sagt, da liegt kein Segen drauf. Auch hier kann man den Gottesnamen missbrauchen und die Menschen in die Richtung lenken, wo man sie selber haben will. Auch das ein Missbrauch. Ebenfalls missbrauchen kann man den Gottesnamen sehr effizient in der Kindererziehung. Das ist heute nicht mehr so populär. Aber den Kindern Angst machen vor dem rächenden Gott, vor dem strafenden Gott, ist doch ein gutes Mittel, um sie in die Richtung zu erziehen, wo man sie gerne hätte. Zu Grossmutters Zeiten hat man noch gesagt, Engeli, Engeli, tu nicht lügen, darf ich nicht in den Himmel fliegen. Das hat absolut nichts zu tun mit der Botschaft der Bibel. Aber es wirkt anscheinend bei kleinen Kindern. Ich kann mir vorstellen, ihr findet, wenn ihr eure Fantasie lebt, noch mehr Beispiele, wie man den Namen Gottes missbrauchen kann. Und vielleicht merkt ihr, dass ihr es selber auch schon gemacht hat. Im Vater unser beten wir jetzt aber, geheiligt werde dein Name. Und ich verstehe, dass geheiligt werde dein Name als ein Gegensatz zum Missbrauchen vom Namen. Es ist ein Gegensatz zu diesem Gebot. Der Gottesname soll nicht missbraucht werden für persönliche, egoistische Ziele, sondern er soll eben geheiligt werden. Man könnte das auch erklären, so sagen, der Name Gottes soll geehrt werden. Heilig bedeutet im Wortsinn ausgesondert. Es beschreibt etwas Besonderes, etwas, das nicht banal ist. Eben etwas, das besonders ehrenvoll ist. Etwas, das heilig ist. Der Luther ist nicht so zu Schlag gekommen mit dieser Formulierung. Und er hat sich gefragt, warum soll man den heiligen Gottesnamen noch heiligen? Das ist doch unnötig. Und warum sollen wir dafür beten, dass etwas, was heilig ist, heilig wird? Und er hat den ganzen Gebet eher aus dem seelsorglichen Kontext verstanden. Und ich finde seine Auslegung wunderbar. Er sagt nämlich, wir beten darum, dass Gott in unserem Leben geheiligt wird. Wir beten darum, dass Gott in unserem Leben einen höheren Stellenwert einnimmt, als es jetzt macht. Und das finde ich sehr eine nachvollziehbare Auslegung. Dann tun wir mit dem Gebet nämlich ausdrücken, dass wir uns wünschen, dass Gott in unserem Leben wichtiger wird. Dass wir mehr nach ihm fragen. Vielleicht drücken wir auch aus, dass wir uns mehr wünschen, ihn zu spüren, zu fühlen, zu verstehen. Aber vor allem beten wir darum, dass sein Name in unserem Leben geehrt wird. Oder anders ausgedrückt, wir bitten darum, dass unser Leben seinem Namen Ehre macht. Wir beten darum, dass unsere Beziehung zu ihm tiefer und vertrauter wird. Geheiligt werde dein Name, meint, so der Luther, dass Gott in deinem Leben wichtiger wird. Aber ich denke, es geht zu kurz, wenn wir es nur für unser eigenes Leben beziehen. Es steht ja im Kontext von unser Vater. Und ich habe das in der letzten Predigt betont, es ist ein Gebet, das man gemeinsam mit anderen Gläubigen betet. Und dann heisst auch das auch, dass in der Gemeinschaft der Gläubigen Gottes Name soll geheiligt werden. Und ich denke, das Gebet geht über einen individuellen Glauben hinaus und es öffnet den Bogen für die Familie, für die Gemeinde, für die Gemeinschaft in unseren Dörfern und in unserem Land. Wenn wir beten, Gottes Name soll geheiligt werden, dann beten wir auch, dass in unserer Familie geheiligt wird. Dann beten wir darum, dass in unserer Familie nach den Grundsätzen gelebt wird, wo Gott Freude hat daran. Dass Ehepartner sich treu sind. Dass Kinder ihren Eltern Ehre erweisen. Dass Eltern ihre Kinder in Liebe erziehen und sie mit Gott bekannt machen. Geheiligt werde dein Name in der Familie. So könnte das gehen. Und das funktioniert auch dann noch, wenn die Kinder schon lange ausgezogen sind. Aber Gott soll auch geheiligt werden in der Gemeinde. In der Versammlung vom Sonntagmorgen und überall dort, wo Christen zusammenkommen, um miteinander die Bibel zu lesen oder zu beten. Wir beten darum, dass er geheiligt wird in unseren Zusammenkünften. Geheiligt werde dein Name, meint, dass sein Name gelobt wird durch unsere Lieder, durch die Musik, durch die Deko, durch das gesprochene Wort. Aber auch durch die Gemeinschaft, die Gläubigen untereinander pflegen. Auch das ist eine Art, wie Gottes Name geheiligt wird. Denn die meisten Menschen, die haben ein Problem mit Gott, weil sie das Verhalten vom Bodenpersonal nicht überzeugt hat. Und so wie die Menschen in der Gemeinschaft miteinander umgehen, so können sie anderen helfen, Gott zu erkennen und Gott lieben zu lernen. Wenn wir in der Gemeinde das leben, was Gott uns aufgelegt hat, wenn wir so leben, wie es ihm gefällt, dann, so schreibt der Paulus, verbreiten wir einen Wohlgeruch Gottes und Menschen kommen und fragen, was ist bei euch anders? Ich will auch, was dir hat. Geheiligt werde dein Name in der Gemeinde, in der Kirche. Und es tut sich gut, sich auch das wieder vor Augen zu führen. Denn leider ist es nicht selbstverständlich. Geheiligt werde dein Name, kann sich aber auch aufs Dorf oder aufs Land beziehen. dass Gott geheiligt wird in unserem Land. Immerhin von unserer Verfassung an mit im Namen Gottes des Allmächtigen. Das Präambel geht noch weiter, aber die wenigsten wissen, dass am Schluss steht, dass sich das Wohl der Nation misst am Wohl der Schwachen und Armen. Ein Land, wo Gott heiligt, schaut zu den Armen und zu den Schwachen und es vergisst sie nicht. Ein Land, wo Gott geheiligt wird, erlässt gerechte Gesetze und die Richter fallen gerechte Urteile. In einem Land, wo Gott geheiligt wird, regiert nicht der Mammon. Es geht nicht nur immer ums Geld, sondern es wird auch noch gefragt nach der Verantwortung, die wir Christen haben, gegenüber Gott und gegenüber der Schöpfung. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann schließt das ein. Und darum ist es auch gut und richtig, wenn Christen sich hin und wieder einmal politisch einsetzen. Obwohl wir ein christliches Land sind, und Gott unser Präambel von der Verfassung hat, sind wir in gewissen Bereichen ein bisschen abgerückt von dem Ideal von Gott. Und eine kleine Korrektur wäre in manchen Bereichen mehr als angebracht. Geheiligt werde dein Name. Es geht also nicht darum, dass wir herausfinden, wie man das genau ausspricht. Es geht auch nicht darum, dass wir meiden, wie man den Namen ausspricht. Und es geht darum, dass wir in unseren Familien, in unserer Gemeinde und in unseren Dörfern und in unserem Land Gottes Namen gross machen. Dass wir hier so leben, wie Gott das will. Dass wir uns richten nach seinen Gesetzen und nach seinen Geboten. Und dass sich jeder von uns fragt, wie kann er mit seinem Leben Gott Ehre erbieten und Gottes Namen heiligen. Amen.